Heimat. Ich habe das Heimatmuseum, das Heimatministerium.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute ist der Hirsch drin.
Ja.
Unser Pendant zu diesem Löwen, der bei Filmen vorne brüllt. Und wir sind natürlich auch drin.
Genau, der Hirsch.
Der Hirsch und
Christine Watti.
Und Julius Stucke, hallo.
Hallöchen.
Und eine Folge lakonisch elegant, in der es um ein ganz großes Wort geht, Heimat.
Mhm.
Das kann ziemlich erdrückend sein, ist ein Wort, wo man auf jeden Fall denkt, oh, schon so viel drüber gehört, so viel drüber gelesen. Warum machen wir es heute?
Wir machen das heute, weil vor fast genau einem Jahr der Bundesinnenminister das Innenministerium umbenannt hat in das Ministerium des Inneren, Bau und eben Heimat. Daraufhin gab es ganz schön viel Höhne, natürlich in diesem Internet, in diesem Twitter vor allem. Es gibt ja den lustigen Account @Heimatministerium, dem dann ganz viele folgten. Und es wurde sich natürlich lustig gemacht mit jeder Menge von Trachten, Dackeln, Bieren und allem, was man so mit deutscher Heimat in Verbindung bringen möchte. Aber es gab natürlich auch Diskussionen darum, ob das eigentlich eine gute Idee ist, diesen ja so deutschtümelnden und auch noch in ganz anderer Hinsicht, wie wir in dieser Folge hören werden, problematischen Heimatbegriff jetzt so in den Mittelpunkt zu schieben. Das war ungefähr vor einem Jahr und zum Geburtstag haben sich verschiedene Autorinnen und Autoren sich für ein Buch entschieden, das sie gemeinsam rausgegeben hat.
Also zwei verschiedene Sichtweisen auf Heimat.
Genau.
Und das ist Heimatministerium, nämlich der Zusammenhalt der Gesellschaft.
Die Gegenüberstellung. Ich fühle mich ein bisschen wie bei einem Duell. Die Heimat gegen uns.
Die Menschen wieder zusammenzuführen.
Die Heimat der einen ist weiß, christlich und patriarchal. Und da drin steckt ein System, in dem ich eigentlich gar nicht existiere.
Heimat ist die Basis für jeden Menschen, für jede Familie, für jedes Zusammenleben. Eine, so will man sagen, Leitkultur.
Ich kriege auch schwer echt schöne Wohnungen. Ne? Also es ist wirklich jedes Mal, wenn ich um eine Wohnung vorstelle, sagen, das war doch kein deutscher Name. Inzwischen habe ich einen Doktor, das trumpft so ein bisschen die ethnische Zugehörigkeit. Unglaublich.
Da lacht sie. Das war eine der Menschen, die ihr heute hören könnt in diesem Podcast. Das war Mitu Sanyal, weil wir eben von diesem Buch ausgingen, wo wir den Titel vielleicht mal sagen müssten.
Stimmt. Eure Heimat ist unser Albtraum, heißt dieses Buch. Sind, wie gesagt, ganz viele Texte, ganz viele unterschiedliche Texte, jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Du hast jetzt schon eine der Autorinnen genannt. Wir haben außerdem mit Hengame Iyagubifara gesprochen, haben uns dabei Bowling spielende Menschen angeguckt.
Genau.
Sascha Mariana Salzmann haben wir auf einem Hausdach getroffen.
Und Enrico Ippolito war mit mir zusammen Bier trinken in der Eckkneipe, weil eben die Idee war, nehmen jetzt nicht dieses Buch auseinander, sondern reden vor allem über den Heimatbegriff mit den Leuten, die eben nach einem Jahr Heimatministerium sagen, naja, eure Heimat ist eben unser Albtraum und treffen uns dafür an Orten, die sie selber für sich mit dem Heimatbegriff oder irgendeinem Zuhausegefühl in Verbindung bringen oder dass sie eben ganz eindeutig so einem traditionellen deutschen Heimatklischee zuordnen würden.
Der erste Ort, den wir besuchen, ist der, an dem ich Hengame Iyagubifara getroffen habe. Das ist jetzt ein bisschen in die Irre leitend am Anfang, denn es war ja ein Bowling Center, also quasi knapp daneben, wenn man so will, denn eigentlich wollte sie kegeln gehen. Aber für sie ist eben auch dieser Punkt, die Heimat der einen, das ist der Albtraum der anderen und das hat sie ganz gut, finde ich, so auf den Punkt gebracht.
Weil ich nicht weiß bin, weil ich nicht christlich bin und weil ich auch nicht hetero oder männlich bin. Deswegen ist es mein Albtraum. Und vor allem ist Albtraum ja auch mal ein großer Kontrast zu dem, wie Heimat für vielleicht viele weiße Leute erstmal der erste Gedanke ist. Man denkt dann auch vielleicht an Berge, Seen, irgendwie so Milka-Werbung oder Omas Braten. Also das ist erstmal was Gemütliches.
Tja, also diesen Kontrastgedanken finde ich ganz interessant, weil es ja wirklich so ist, es gibt stundenlange Feature über Heimat, das können wir in diesem kleinen Podcast zu Hause auch nicht abschließend klären heute, was ist Heimat und wenn ja, wie viele. Aber während eben dann doch viele so ein irgendwie positives Gefühl haben, ist es für diese Menschen wirklich was, wo sie sagen, ist es ein Ausschlusskriterium und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Also das kann Hautfarbe sein, es kann Herkunft sein, aber es kann zum Beispiel eben auch um sowas wie Gender gehen. Also die Frage, ob man sich eben dieser klassischen Logik Mann, Frau unterordnen will oder ob man sagt, nein, ich bin nicht binär, ich bin non-binary. Auch das wird heute auftauchen, die Frage, ob man eben einfach nicht in dieser Logik lebt und dann vielleicht eben nicht in die Heimat der anderen passt.
Ihr wart dann Kegeln oder Bowlen?
Wie gesagt, ja, eigentlich hätte es Kegeln sein müssen.
Eigentlich wollte ich in einen Kegelclub, aber das gibt's, glaube ich, eher in so Kleinstädten. Für mich ist so Kegelgruppe so ein typisch deutsches Ding. Es ist quasi so die sportliche Aktivität, die dann wahrscheinlich vor dem Stammtisch kommt, dass man irgendwie so gemeinsam paar Kugeln über die Bahn wirft und hat da irgendwie seine Community.
In Gruppen wird man irgendwann komisch?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie die Gruppen aufgestellt sind. Wenn die Gruppen homogen sind und zum Beispiel in diesem Fallbeispiel weiß und ein bestimmtes Alter, dann fängt man an, gegen die anderen zu wettern. Ich denke, wenn eine Gruppe heterogener ist, dann ist es schwerer, so ein Identifikationsmerkmal zu finden, das irgendwie auf sowas wie Herkunft oder Geschlecht oder auch Klasse übergeht.
Benutzt du diesen Begriff Heimat oder ist es was, was du eigentlich nie gebraucht hast?
Ich habe den Begriff Heimat eigentlich nie für mich gebraucht. Es hatte für mich schon immer eine negative Konnotation. Im Nationalsozialismus hat Heimat eine zentrale Rolle gespielt. Die NPD bezeichnet sich selbst als soziale Heimatpartei. Aus der Terrorgruppe Thüringer Heimatschutz ist später der NSU entstanden. Auch wenn Leute auf mich bezogen den Heimatbegriff benutzen, zum Beispiel, wann gehst du in deine Heimat zurück? Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Es ist eher meine Heimat als ein anderes Land auf der Welt und trotzdem werde ich eigentlich als zugehörig betrachtet. Es geht ja nicht darum, ob es meine Gefühle verletzt oder nicht, sondern es geht darum, dass es ein Ausschlussmechanismus ist.
Braucht man irgendwie sowas? Das ist ja das, was mit der Gründung dieses Heimatministeriums vor einem Jahr, was ja da gesagt wurde, die Menschen bräuchten auch irgendwie sowas?
Die Sache mit Heimat ist, es ist ein total vages Konzept. Also wir könnten jetzt auf den Parkplatz hier gehen und 5 verschiedene Leute fragen, was ist für sie Heimat? Wir werden 5 verschiedene Antworten bekommen. Und deswegen erschließt sich mir nicht, warum es dafür ein Ministerium braucht. Also ein Ministerium ist ja dafür da, um Dinge zu verwalten. Wie willst du Heimat verwalten? Es ist eher ein Sehnsuchtsort. Es wäre, also dann kannst du auch ein Ministerium der Träume machen. Dieses, was du beschreibst, ist ja vielleicht sowas wie ein Zuhause. Ein Zuhause kann ja jeder Ort der Welt sein und kann sich auch ändern. Man kann mehrere Zuhause haben. Eine bestimmte Bar kann mein Zuhause sein. Die Couch von meiner besten Freundin kann mein Zuhause sein. Oder die Kegelbahn. Aber das ist eben nicht an sowas wie Herkunft oder Klasse unbedingt gebunden, sondern das kann sich ja auch ändern.
Ministerium der Träume.
Kommt vielleicht im nächsten Wahlkampf.
Aber gut, guter Punkt. Natürlich, genau. Das mit diesem, es gibt nicht den Begriff der Heimat, ob man ihn den Begriff an sich mag oder nicht. Und vor allem das dann nochmal als Sehnsuchtsort zu beschreiben, nachdem sich halt manche sehen würden, manche aber nicht. Und vor allem zu sagen, das ist ungefähr genauso seltsam wie von einem Traumministerium zu sprechen. Das war Hengame Yagobifara und in Köln habe ich Mitu Sanyal getroffen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, Autorin, geboren in Düsseldorf-Oberbilk, was man wissen muss, weil Oberbilk wird mehrfach fallen in unserem Gespräch. Von Kind von einem indischen Papa und einer polnischen Mama und auch wir haben uns getroffen, allerdings nicht in Düsseldorf-Oberbilk, sondern in Köln. Wir fangen total easy an. Wir sitzen auf so einem Dach in Köln von einem bekannten Radio namens Deutschlandfunk und gucken so in die Weite. Ist das irgendwas, was mit Heimat für dich zu tun hat?
Tatsächlich total. Meine Oma hatte damals in der obersten Etage von so einem Haus gewohnt und ich habe immer aus ihrem Fenster geguckt und so über die Dächer von Oberbilken. Das war mein allerliebster Blick. Als du mich gefragt hast, was wäre der Ort, an den wir hingegangen wären, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie auf dieser wunderschönen Dachterrasse sitzen würden, hätte ich dich wirklich mit in den Volksgarten genommen, weil was ich daran so mag, die ganzen Leute kommen da, setzen sich auf die Wiesen und kochen da. Also das, den ganzen Sommer über wird da gegessen und das ist halt tatsächlich, wie Migration die deutsche Gesellschaft verändert. Ne? Das irgendwie hat Aladin El-Mahfalani so schön gesagt, dass die ganzen Migranten gekommen sind. Also vorher war jede Wiese ein Schild drauf betreten verboten. Und die haben es ja immer draufgesetzt mit ihren Samovars, ihren Picknickdecken und ihren Grills und dann kam er hin, meinte, ist aber verboten, du kannst das Schild nicht lesen. So, ja, die sollen mal kommen und sich beschweren, ist aber schon lange keiner mehr gekommen. Das Migration ist wirklich total gut für uns, weil es uns dazu bringt, unsere Werte zu schärfen, zu fragen, ist es wirklich ein Wert, den wir noch haben wollen oder wollen wir es vielleicht jetzt anders haben? Sind wir vielleicht eine Nation, die gerne draußen im öffentlichen Raum sich auch auffällt, die sich irgendwie, die zusammen ist, die irgendwie eine Form von Gemeinschaft möchte? Also wir können extrem daran profitieren und das ist das Tragische, dass wir immer drauf gucken und sagen, oh, wo ist es gefährlich für uns, aber de facto irgendwie, es bereichert uns und der Gedanke, wir sind so zerbrechlich und es kommen Leute, dann verlieren wir unsere Identität, ist ja absurd,
sagt Mito Usanyal, mit der ich quasi im Geiste im Park in Düsseldorf-Oberbilk saß, aber in Wirklichkeit auf dem Dach dieses bekannten Radios in Köln. Ich mochte die Idee tatsächlich total gerne. Ich meine, dieses Parkbild ist super für das, was so eine Gesellschaft eigentlich könnte und darin man am schönsten sehen kann, wie es sich verändern könnte. Natürlich nur, wenn man sich vorstellt, dass da alle friedlich nebeneinander sitzen und sich vielleicht auch mal austauschen. Mito Usanyal hat sich insgesamt ziemlich viele Gedanken um den Heimatbegriff eben gemacht, also wie der entstanden ist, wie der sich entwickelt hat. Und das war auch ein Thema von unserem Gespräch dort in der Sonne und im leichten Wind. Und vor allem haben wir auch diese Frage, woher kommst du, gestreift, also über die ja immer wieder gesprochen wird. Mhm. Kann man sie stellen? Wie soll man sie stellen? Wann soll man sie stellen? Ist die übergriffig? Ist die interessiert? Und sie hat eine Variante der Frage genannt, dass sie eigentlich findet, die Frage müsste lauten, was sind deine ethnischen Wurzeln und was bedeuten sie für dich? Also weil natürlich in der Frage dann auch, glaube ich, drin liegt wirkliches Interesse und nicht nur so, ich habe doch gesehen, dass du anders aussiehst oder diese anderen Übergriffigkeiten, die da drin stecken. Und sie hat mir dann von einer, woher kommst du denn, Frage in ihrem eigenen Leben neulich erzählt.
Ich hatte letztens eine Situation, wo ich mir diese Frage gestellt wurde und sie war total bewegend. Und zwar hat mir ein Freund von meinem Sohn die Frage gestellt. Und so ein Junger, irgendwie auch irgendwie meine Hautfarbe und wo kommst du her? Und irgendwann war mir klar, okay, der will jetzt die komplette Lebensgeschichte meiner Eltern. Und als wir dann irgendwann bei Indien angekommen sind, meint er total glücklich, ich auch. Und ich habe den angeguckt und dachte so, warte mal, du wohnst in Oberbilk, wo ich auch wohne. Wahrscheinlich bist du in deinem Leben ähnlich häufig in Indien gewesen wie ich. Und aus einem Ort, wo wir beide nun de facto echt nicht beheimatet sind gerade, eine gemeinsame Heimat zu machen, etwas Verbindendes zu machen, das war total interessant. Also es gibt schon, die Frage könnte offen gestellt sein, sie ist es nur häufig nicht. Und in Deutschland haben wir einfach das Problem, dass wir immer noch eigentlich diese Blutsrechtgeschichte haben. Also dass irgendwie die Vorstellung von Deutschland ist, es wird irgendwie vererbt und man kann es sich nur so vampirisch einverleiben, während irgendwie in Ländern wie Amerika ist ja der Gedanke, du wirst da geboren und dann gehörst du dahin. Und deshalb haben wir halt wirklich dieses, die Leute sehen anders aus, deshalb können die gar nicht hier hingehören. Das ist immer noch so tief in unseren Narrativen drin. Und da wird es schwierig. Gleichzeitig, wenn wir aber ein Narrativ umschreiben wollen, müssen wir darüber reden. Aber wir müssen offen darüber reden. Dem, wie wir im Moment darüber reden, schreiben wir es einfach nur nochmal fest, nochmal fest, nochmal fest. Und alle sind unglücklich, weil auch die Leute, die die Frage stellen, fühlen sich ja schlecht dabei. Weil meistens ist die Intention ja wirklich eine gute, aber gut gemeint ist halt immer nicht unbedingt gut gemacht.
Das stimmt.
Das würde ich auch unterschreiben. Aber
gleich mal unterschreiben, in allen Lebenskontexten übrigens, dass man sich das Deutschsein vampirisch einverleiben muss, müssen wir auch unterschreiben. So scheint das zu sein. Und ich wollte aber natürlich von Mito Usanyal wissen, weil sie eben auch unter dieser Überschrift irgendwie Eure Heimat ist unser Albtraum ihren Text jetzt veröffentlicht hat, nach einem Jahr Heimatministerium, wie man diesen Albtraum denn eigentlich wegkriegt.
Also ich glaube erstmal, indem wir Heimat auch als Plural denken, ne? Heimaten. Und also es gibt in England dieses The Good Immigrant Project. Das ist halt ein Buch, das so ähnlich ist wie dieses irgendwie unsere eure Heimat ist unser Albtraum, ne? Wo Leute wirklich genau darüber schreiben und einfach die Tatsache, dass es dieses Buch gibt, gibt mir aber das Gefühl, mehr beheimatet hier zu sein. Also dass diese Stimmen überhaupt gehört werden, dass wir uns als im weitesten Sinne auch Gruppe wahrnehmen. Und ich habe letztens eine E-Mail von einer Freundin bekommen, die fing an, das war so eine Gruppen-E-Mail, die fing an mit Hallo Diaspora Girls. Und es war was ganz Bewegendes, während ich halt, ich weiß wirklich, in den 80er Jahren erstmal, irgendwie gab es ja keinen Rassismus in den 80er Jahren, weil wir alle wussten, irgendwie Race gibt es nicht, das ist ein Konstrukt, deshalb irgendwie konnten wir gar nicht drüber reden. Also indem du eine Sprache drüber findest, indem es nicht mehr so absurd ist, dass es das geben kann. Und das Abstrakte da oder das Unglaubliche daran ist ja, dass wir jetzt darüber sprechen können, ist ja ein Zeichen davon, dass es besser geworden ist. Also dass es dieses Buch geben kann, dass wir merken, wie scheiße es ist, ist eigentlich ein Zeichen für Fortschritt, weil in den 80er Jahren war es ein Schweigen zu dem Thema. Und auch so ein ganz kleines bisschen, also wenn ich mit meinem Vater über Rassismus rede, dann hat er manchmal so dieses, oh Gott, rede nicht über so Makroaggressionen wie diese Frage, sondern irgendwie, wir haben keine Wohnung bekommen. Ich meine, aber dieses, dass er wirklich dieses, wir sind noch auf der Straße zusammengeschlagen worden, dieses, ja, toll. Und es ist jetzt besser. Also ja, natürlich hat sich etwas bewegt, aber irgendwie, wir fangen jetzt mit einem Dialog überhaupt erst an und dass wir auch das Gefühl haben, wir haben ein Recht darauf, hier hinzugehören. Und irgendwie, es gibt auch, also es ist ja nicht nur irgendwie Race, es gibt ja auch Class und alle möglichen Gründe, weshalb wir das Gefühl haben, dürfen wir wirklich dazugehören. Und ich habe irgendwann aber auch gemerkt, ich kann mich nur wirklich nahe Menschen fühlen, die so ein ganz kleines bisschen diese Erfahrung auch gemacht haben. Dieses so geworfen sein. Und Leute, die genau wissen, wer sie sind, die finde ich toll, aber so wie ich so Berge oder Wasserfälle toll finde, die so, ja, ich werde niemals wirklich etwas gemeinsam haben mit dir.
Das ist ein bisschen sehr schön, das Bild mit den Bergen und den Wasserfällen, weil das kenne ich auch. Also so Menschen, wo man so denkt, du bist aber ein schöner Berg. Ja. Kannst du mir trotzdem nochmal sagen, was ist denn, weil ich kann zum Beispiel überhaupt nicht viel mit diesem Heimatbegriff insgesamt anfangen. Ich weiß schon, wo der hingehört. Ich kann dazu wenig fühlen, aber ich habe keine Migrationsgeschichte, jedenfalls keine direkt an mir dran geklebte. Was ist denn Heimat für dich?
Also ich würde den Begriff tatsächlich wahrscheinlich auch eher mit Belonging beschreiben. Und das ist ja so, dass das Bell Hooks, also die Philosophin Bell Hooks irgendwie so definiert hat, dass wir alle ein Gefühl brauchen, uns an etwas andocken zu können, von dem aus wir auch weitergehen können. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nirgendwo andocken, ist es total schwer, woanders hinzugehen. Ich weiß, als ich angefangen habe mit dem Studieren, alle meine Freunde und Freundinnen sind woanders hingegangen zum Studieren. Ich konnte das gar nicht, weil ich mich hier schon so geworfen gefühlt habe. Und ich dachte, dieses doppelte Geworfensein schaffe ich gar nicht mehr. Und ich glaube, Heimat ist natürlich auch etwas, was auch gut ist, an einem Punkt hinter sich, dass man muss es erstmal haben. Und wo man dann auch wieder neu oder als veränderter Mensch hin zurückkehren kann. Und ich weiß, ich habe immer Freunde von mir beneidet, die sagen, ah, irgendwie, ich komme aus Karlsruhe und irgendwie, ne, also das ist meine Heimat, weil irgendwie, und ich hätte niemals sagen können, ah, ich komme aus Oberbilk. Inzwischen kann ich das, aber auch wirklich durch so einen riesigen Umweg dahin. Und inzwischen muss ich da auch nicht mehr bleiben. Das ist halt das Tolle daran. So, weil ich mir inzwischen sozusagen erarbeitet habe, dass ich da hingehören kann. Ich habe vor kurzem mal Oberbilk gegoogelt und dann kam halt tatsächlich irgendwie berühmte Menschen aus Oberbilk und irgendwie Heino und ich kam dann auch, also es gibt so wenig berühmte Menschen aus Oberbilk, Heine auch, Heine, Heino und ich sozusagen. Also es gibt wenig bekannte Menschen aus Oberbilk und ich war halt mit auf Wikipedia irgendwo und das war ganz bewegend, sich irgendwie in diesen eigenen Ort auch einschreiben und dieses Gefühl von Befremdung, das haben wir ja alle, also irgendwie spätestens so mit Urbanisierung und irgendwie, wir haben alle irgendwie wahrscheinlich nicht auf der Scholle gelebt seit immer. Also das ist ja etwas, was alle Menschen auch teilen, aber was so ein bisschen ausgelagert wird auf die anderen. Ne? Und wenn sich sozusagen, wenn die Ausländer, wenn es irgendwie diese Gruppe gibt, die konstruiert wird, dann kann ein irgendwie, wir sind hier und wir gehören dazu, konstruiert werden. Das ist ja in den ganzen AfD-Heimatdebatten so. Also die wissen ja auch nicht, was soll denn jetzt deutsch sein?
Tja, eben.
Die Frage kann man echt nochmal zurückspielen an alle, die das hochhalten wollen und dass man erstmal mit Leben füllen muss, was das überhaupt sein soll.
Mhm. Schöne Blicke auf jeden Fall, die sozusagen von dem Dach ihr irgendwie rausgeworfen habt. Wobei ich feststellen muss, dass Dächer ein bisschen überrepräsentiert sind.
Ja, das ist komisch, ne? Ja. Also wie gesagt, wir haben vorher alle Interviewanfragen eben so gestellt, sagt uns einen Ort. Okay, jetzt bei Mito Sanyal war es so ein bisschen verschoben, auch aus organisatorischen Gründen. Der Park, über den wir vor allem geredet haben, wäre noch der bessere Ort gewesen. Dann hätten wir nur ein Dach gehabt, weil du hattest nämlich parallel, sogar zeitlich parallel, während ich in Köln auf dem Dach saß mit Mito Sanyal, saßt du auch in Berlin auf dem Dach.
Ja, du hast nicht gesehen, dass wir auch gewunken haben.
Nee, das stimmt. Ich war so konzentriert.
Ich muss auch sagen, ich stand auf dem Dach, aber du hast ja offensichtlich nicht gesehen. Ich stand auf dem Dach mit Sascha Mariana Salzmann, Romanautorin und Theaterautorin. Es war ihr Dach in Berlin. Definitiv nichts für Höhenangst, also so aus dem Fenster rausgeklettert auf dieses Dach. Es war auf jeden Fall nicht sonnig wie bei euch, sondern es war hier grau und windig und kalt. Und deshalb waren wir da. Sascha Mariana Salzmann hat gesagt, dass sie eben Dächer wirklich liebt.
Also vielleicht würde ich bei Heimat die Sachen trennen. Es gibt einmal das Wort und damit verbinde ich tatsächlich geschmacklose Menschen, die Ministerien leiten. Aber dafür kann der Inhalt nichts und der Inhalt hat, glaube ich, was mit Wohlfühlen zu tun und ich bin gerne auf Dächern und ich muss immer weit schauen.
Ja, weit schauen kann man hier auf jeden Fall. Hast du so einen Favoritenblick? Ich überlege gerade, was ich alles so entdecke. Also viele Kräne natürlich.
Berlin,
Rathaus Schöneberg, ja. Kirchen.
Das Gasometer, das leuchtet sehr schön in der Nacht. Und wenn man auf die andere Seite klettert und da guckt, da ist der Viktoriapark, das ist auch sehr schön.
Fernsehturm. Hat das aber auch so ein bisschen was damit zu tun, vielleicht mit dem Heimat, weil Heimat ja irgendwie dann doch auch was ist, was abgrenzt. Also und wenn man oben ist, dann ist man entweder ja über den anderen, die da unten sind, oder man ist irgendwie geschützt vor den anderen, die da unten sind. Passt es auch deshalb vielleicht zur Heimat?
Für mich, ich bin eigentlich gerne unter Menschen, aber ich glaube, ich bin nie geschützt. Also ich gehöre einfach nicht zu der geschützten Gruppe in der Gesellschaft. Das heißt auch auf den Dächern, ich meine, hier gibt es keine Absicherung da, wo wir stehen. Ja. Und ich glaube, aber ich habe halt selten Angst.
Tja, auch auf diesem Dach nicht. Ich auch nur ein ganz klein bisschen. Ja. Auf jeden Fall hat Sascha Salzmann auch einen Teil für dieses Buch Eure Heimat ist unser Albtraum geschrieben über Sichtbarkeit, was ja auch zu einem Dach passt. Ja. Man geht darauf, man sieht die anderen zwar nicht, aber man weiß, unter diesen Dächern leben ganz viele Menschen, über die man dann so schaut. Und man ist natürlich theoretisch auch selber von unten sichtbar. Deshalb finde ich ein sehr gut gewählter Ort. Ich habe dieses Sichtbarkeit aber erstmal falsch verstanden in ihrem Text, weil ich dachte, es geht ihr darum, dass sie nicht sichtbar ist in dieser von anderen definierten Heimat.
Im Gegenteil, ich bin der sichtbare Teil. Das ist das, was mir auffällt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist oder etwas Gutes. Manche sagen, das ist ein Migrantenbonus oder Lesbenbonus oder was auch immer, Queerbonus. Und ich, das ist halt für mich wertfrei erstmal eine Feststellung, dass ich immer auffalle durch mein Aussehen, durch die Art, wie ich spreche oder die Silberkette oder der Davidstern an der Silberkette. Ich trage das ja nicht mit dem bewussten, mit einem Sendungsbewusstsein. Ich will ja niemandem sagen, guck mich an, ich bin Jüdin oder guck mich an, ich bin non-binary. Aber ich weiß, dass das passiert. Und irgendwann, also spätestens nach meiner Pubertät, musste ich mir die Frage stellen, wie ich damit umgehen will. Also will ich versuchen, unsichtbar zu werden? Das ist möglich. Ich habe eine weiße Hautfarbe. Ich meine, vielleicht kann ich die Locken nicht glätten, aber das kann man ja anders schneiden, als ich sie jetzt schneide. Und ich hab wirklich viel versucht zu verstehen, was das auch bedeutet, dass ich eine deutsche Autorin bin, aber keine Deutsche. Dass ich einen deutschen Pass habe, aber immer noch gefragt werde, wann ich zurückgehe, warum ich nicht auf Russisch schreibe, ob ich in die Synagoge gehe, wie ich zu Israel stehe, all das. Und versuche halt Strategien zu entwickeln. Aber ich glaube, in dem Essay Sichtbar geht es mir darum, das herauszuarbeiten, warum ich dafür plädiere, dazu zu stehen, dass wir sichtbar sind und das zu feiern. Das heißt nicht stolz sein, weil das haben wir ja nicht selber gemacht, das ist einfach so. Aber Differenzen feiern, anstatt sie verschleiern zu wollen.
Würdest du denn sagen, du hast du mehrere Heimaten oder benutzt du dieses irgendwie Konzept eigentlich gar nicht, sondern sagst eben vielleicht sowas wie Zuhause oder der Ort, wo ich mich wohlfühle? Oder sprichst du wirklich bei Orten manchmal von Heimat?
Ich wäre nie drauf gekommen, diesen Begriff überhaupt zu reanimieren. Der war ja fast tot. und hat was mit der politischen Entwicklung in Deutschland zu tun. Und es ist ein problematisches Wort auf Deutsch und das wissen auch alle und das spielen auch alle damit. Also auch als Autorin denke ich darüber nach, wie klingen Worte? Und dieses Wort klingt ekelhaft. Es klingt wirklich nach altem Mief aus Schränken, die die Deutschen nicht aufmachen wollen. Interessant, dass gerade dieser Schrank jetzt mitten vor die Kameras gestellt wurde. Ich persönlich würde sagen, ich bin irgendwo zu Hause. Und ich bin wirklich wahrscheinlich der millionste Mensch, der sagt, zu Hause ist bei den Menschen, die mir wichtig sind. Klar ist mein Zuhause auch Berlin, aber auch Istanbul und mehrere Städte.
Ich glaube, ich drehe mich mal ein bisschen so auch auf die Gefahr, dass ich dann rückwärts vom Dach falle, aber ich glaube, das ist für den Wind ein bisschen besser. Es ist jetzt schon rausgekommen, dass du dieses Wort Heimat eigentlich nicht brauchst, dass es eigentlich nicht aus diesem Schrank herausgeholt werden soll, aus diesem miefigen. Jetzt ist es aber irgendwie rausgeholt. Sollten wir es da wieder wegsperren oder sollten wir eben vielleicht versuchen, es positiv zu besetzen und nicht den Leuten zu überlassen, die damit auch abgrenzen und die damit spalten?
Ich bin absolut dagegen, Dinge in den Schrank zurückzusperren. Gerade in der deutschen Geschichte muss einfach alles raus. Nur dann aber nicht mit irgendwie einer Goldmedaille umgehängt werden und ein eigenes Ministerium kriegen oder verteufelt werden, sondern okay, was bedeutet das? Und wie viele Stimmen kommen vor in der Definition von Heimat? Und wie komplex können wir die Geschichte sehen? Also ich glaube, es bringt überhaupt nichts Leuten, die sagen, Deutschland ist meine Heimat, zu sagen, ja, aber Deutschland hat so eine problematische Geschichte, darum kann es nicht gehen. Ich meine, viele Leute kommen zum Beispiel aus Syrien hierher und sagen, ich will, dass Deutschland meine Heimat wird. Wer bin ich, denen zu sagen, das ist Blödsinn? Aber natürlich spielst du auf eine ganz bestimmte Entwicklung in Deutschland an. Und ich glaube, dass ich es satt bin, immer auf die AfD zu reagieren. Wir müssen einfach ins Agieren kommen. Und Agieren ist unsere eigenen Identitäten definieren und festschreiben. Und ich glaube, das passiert sehr, sehr deutlich. Ich habe keine Angst vor Leuten, die mich angreifen, weil ich weiß, dass ich ein Target bin. Ich habe Angst davor, dass Leute schweigen. Und ich glaube, das war schon immer so. Wissen wir auch aus unseren Geschichtsbüchern, oder? Und ich frage mich, was können wir dafür tun, dass mehr Leute eingreifen? Weil das Gefühl, unsicher sein auf den Straßen, kommt nicht daher, dass jemand mich angreift. Ich weiß, dass es passieren kann. Ich stehe ja für so viele Dinge. Reicht ja schon, dass ich als Frau gelesen werde. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist dieses Gefühl, dass die anderen wegschauen werden. Und auch das nimmt zu. Ich habe aber einfach keine Lust mehr anzuhören, dass, das dritte Geschlecht ist jetzt anerkannt und deswegen ist die AfD am Erstarken. Das ist nämlich das, was ich höre. Ich höre, dass mein Buch außer sich daran schuld ist, dass die AfD im Bundestag sitzt. Sowas muss ich mir anhören auf Lesungen. Und das bedeutet einfach, Leute sind wütend darüber, dass es mich gibt. Es geht ganz basal um Existenzrechte.
Und vor dir waren die Flüchtlinge auch schon daran schuld, dass die AfD erstarkt ist. Und der Euro natürlich auch, aber um den muss man jetzt vielleicht nicht so traurig sein, weil der hat, glaube ich, keine so großen Gefühle.
Ja, genau, der Euro, die Flüchtlinge, die Queers, die Juden, was auch immer. Ich meine, daran sieht man, dass es nicht wirklich um etwas geht, sondern nur um Debatten. Und ich glaube aber, wenn wir wirklich Dinge anpacken, dann können wir gerade sehr viel reißen.
Julius und Sascha Mariana Salzmann auf dem Dach in Berlin, ganz weit oben.
Und sicher wieder runtergekommen.
Ja, zum Glück. Off the Records wurde nämlich erzählt, dass es wirklich mit aus dem Fenster klettern stattfand. Ich machte mir Sorgen um dich nachträglich.
Ja, ich erzähle hier ja keinen Quatsch.
Nee. Das stimmt, meistens nicht. Während du also wagemutige Dachklettereien veranstaltet hast, habe ich mich auf der Suche nach der Frage, warum Albtraum, warum kann Heimat zu einem Albtraum werden, mit Enrico Ippolito getroffen. Der ist Journalist, leitet das Kulturressort bei Spiegel Online. Und mit ihm habe ich mich an einem Ort getroffen, der war ziemlich, ich kann einfach mal sagen, bodenständig. Vielleicht kannst du mir erst mal sagen, wo wir uns hier befinden. Also du hast ja immerhin diesen Ort ausgewählt. Warum ist es ein Ort, der irgendwas mit Heimat zu tun hat? Und zwar für wen überhaupt? Für dich oder die anderen Eckkneipenbesucher hier in Berlin?
Ich habe diesen Ort ausgesucht. Wir sind im Bäreneck in Berlin-Neukölln, weil es eine traditionelle Berliner Eckkneipe ist, die 24 Stunden geöffnet hat. Und ich glaube, dass es ein Sehnsuchtsort ist für viele nicht-migrantische Menschen, zumindest imaginiere ich mir das so, hundertprozentig weiß ich es nicht. Ein geschlossener Ort, der für viele wahrscheinlich auch ein Schutzraum ist und gleichzeitig aber in den letzten Jahren dieser Ort von jüngeren Generationen ein bisschen gekapert wurde und von Menschen, die dann hier Englisch sprechen, was manchmal für Verwunderung sorgt bei vielen und so weiter. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zum Heimatbegriff und zu den Diskussionen, die wir im Moment ja auch führen.
Bist du hier öfter? Ist das auch dein Ort? Oder ist das jetzt so ein Ort, den du eben dem deutschen, heimatklassischen, traditionellen Begriff zugeschrieben hast?
Nee, ich war, glaube ich, ein paar Mal hier, aber es ist kein Ort, den ich für mich als schöner, sicherer Ort beschreiben würde. Und ich glaube, das liegt gar nicht am Ort, sondern das liegt daran, dass das nicht meins ist, glaube ich.
Du schreibst in dem Text für das Buch Eure Heimat, unser Albtraum, schreibst du, dass Deutschland ist ein rassistisches Land. Du schilderst so eine Diskussion mit einer Freundin von dir und es geht um Rassismus und ihr seid unterschiedlicher Meinung. Ich will das nur mal so zusammenfassen. Und du sagst dann auch irgendwann, ja, Deutschland ist ein rassistisches Land. Was soll man machen? Wie sollte es auch anders sein? Ich musste tatsächlich so kurz schlucken, weil ich dachte, das so pauschalisiert zu sagen, das ist aber auch, du schreibst in der dritten Person, aber das ist das, was du sagst.
Das ist genau das, was ich sage, wobei es eine Kurzgeschichte ist und schon fiktionalisiert. Ich mische viele Erfahrungen, die ich kenne, von denen ich weiß, aber es ist fiktionalisiert. Aber ich würde unterschreiben, dass Deutschland ein rassistisches Land ist und ich glaube, dass alle, die das nicht tun, naiv sind.
Das heißt, das hast du auch so erlebt und zwar seit du Kind bist?
Na klar habe ich das erlebt, seit ich Kind bin, aber es geht gar nicht so sehr nur ums Erleben, sondern mir geht es darum, auch in dem Text zu verdeutlichen, dass wir gar nicht anders können, weil die Strukturen so sind, wie sie sind und wir in einer Gesellschaft aufwachsen, die immer mit den gleichen Kriterien operiert, nämlich ein Wir und Ihr. Und ab dem Moment, wo das passiert, sind wir schon quasi drin und sind wir schon in rassistischen Strukturen. Und denen zu entkommen, ist halt harte Arbeit. Und die muss man leisten. Und im Moment ist mein Gefühl, dass wir in Deutschland eine Diskussion führen, wenn das Wort Rassismus in irgendeiner Art und Weise auftaucht, sofort gesagt wird, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin kein Rassistin, weiß das hundertprozentig und da kannst du mir überhaupt nichts sagen. Zum Beispiel wie in der Özil-Debatte, das fand ich eigentlich sehr... sehr interessant, weil anstatt, dass wir erstmal glauben, ja, natürlich gibt es im Fußball auch Rassismus, war sofort auch medial die Ansage, du weißt doch überhaupt nichts über Rassismus, du hast Geld, was beschwerst du dich? Und die erste vernünftige Reaktion wäre, genauer hinzuschauen und zu gucken, okay, was sind diese rassistischen Strukturen, wie reden wir über ihn, auch was machen die Medien, warum sind die Medien so besessen von seiner Körperhaltung, von seiner Gesichtsmimik und bei anderen Fußballspielern nicht. Meine Hoffnung wäre, dass wir es schaffen, ehrlicher über Rassismus und rassistische Strukturen zu reden, weil ich glaube, dass man nur so vorankommt. Und ich nehme mich damit dazu. Also, und ich glaube, also das versuche ich auch in dem Text. Es geht gar nicht darum zu sagen, nur ihr seid es, sondern das ist eine Arbeit, die wir alle machen müssen.
Ja, das ist natürlich auch, ich habe ja in dem Gespräch mit Enrico Ippolito auch die Frage gestellt, ist das, was du schreibst, eigentlich zu pauschal? Und ich würde jetzt mal spekulieren, dass es dem Buch auf jeden Fall auch entgegengetragen wird, den verschiedenen Texten von Autorinnen und Autoren, die eben sagen, eure Heimat ist unser Albtraum, dass da manches zu pauschal ist. Ich habe den Enrico dann auch eben gefragt, was machst du denn damit, dass natürlich Leute sagen werden, wieso, das ist ja pauschalisiert, rückwärts sozusagen, jetzt wieder alles. Und dann hat er gesagt, naja, es gibt einerseits eben so einen typischen Verteidigungsmechanismus, der dann sofort einsetzt, dass natürlich dann ganz viele Leute sagen werden, aber wieso? Hier gibt es ja ganz viele gute Strukturen auch und es wird ganz viel darüber gesprochen und natürlich engagieren sich sehr, sehr viele Menschen gegen Rassismus und wollen auch bessere Strukturen haben. Aber er sagt eben, seiner Einschätzung nach haben wir weiterhin ein Problem mit Rassismus, weil wir nie so richtig darüber gesprochen haben und weil wir eigentlich ganz viel dabei sind, immer neue Begriffe dafür zu erfinden und dadurch auch eben dieses Thema grundsätzlich abgeschwächt wird. Das ist so ein bisschen der Tenor auch dieses Gesprächs gewesen und klar, am Ende gesteht er auch ein, natürlich, klar, es ist auch an manchen Stellen pauschalisierend und das ist jetzt meine Ergänzung, natürlich sicherlich auch, um in eine Debatte zu kommen, zu sagen, hier, bitteschön,
ja,
guckt euch das an, dann reden wir.
Aus der bequemlichen Situation eben erstmal uns alle rausholen und dann diskutieren wir darüber, ohne dass der eine jetzt irgendwie die Wahrheit hingelegt hat und der andere, sondern nein, wir haben Diskussionsgrundlagen.
Aber da wir in dieser Kneipe ja nun mal saßen und da so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde geredet haben und total zugequalmt waren, es war so wie früher wunderschön.
Total zugedröhnt. Eigentlich ein sehr viel gefährlicherer Ort, möchte ich sagen, als so ein ungesichertes Dach.
Als der, ja. Stimmt. Das ist jetzt ein bisschen zu moralisch, Julius Stucke. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Und am Ende habe ich aber Enrico nochmal gefragt, wie er das jetzt denn so fand, nachdem wir da eine Weile saßen und was so sich so in dem Ort für ihn verändert hat oder was so sein Eindruck ist von dieser Berliner Eckkneipe, in der wir uns da aufgehalten haben.
Also ich fühle mich weder besonders wohl noch unwohl. Es ist okay, würde ich sagen.
Was ist denn eigentlich deiner Meinung nach der deutscheste Einrichtungsgegenstand?
Schwierig. Vielleicht der Stoffelch? Ich bin mir unsicher. Auch das würde ich nicht unterschreiben, hundertprozentig.
Der Stoffelch ist echt, der ist echt ganz gut. Ich finde immer noch die hinter dir stehenden seltsamen Pflanzen. Also die
nicht zu benennenden Pflanzen. Ja, das klingt so urdeutsch.
Irgendwie schon, oder ist es immer, oder ist es auch anderswo so? Diese komischen, warum sind Pflanzen?
Das ist ja, die Schwierigkeit ist ja genau das, wenn wir so anfangen. Ich hatte auch kurz überlegt, sage ich das orangefarbene Jägermeister-Banner, aber in den USA sind Leute auch Jägermeister geil. Und zwar nicht zu knapp, also könnte ich mir selbst vorstellen, dass es da hängt. Ich weiß, wahrscheinlich ist es der Berliner Bär. Der rote Berliner Bär als Leuchte.
Das ist nicht nur deutsch, sondern auch noch berlinerisch. Berlinisch? I don't know.
Haben wir am Ende doch ganz, ganz lakonisch eben Heimat doch definiert irgendwie.
Ja, so eine Leuchter halt.
Leuchterheimat.
So ein Berliner Bär drinne in einer Eckkneipe.
Ja, es war auf jeden Fall eine Folge lakonisch elegant, in der wir ein bisschen anders als sonst nicht losgegangen sind mit so einem Gedanken, der uns irgendwo hingeführt hat, sondern ja quasi wie in so einem Kaleidoskop, was ich sehr spannend gerade zu hören fand, die Teile, die du mitgebracht hast,
Doch, wie so Schiffe.
Wie so Schiffe.
Wie
ja,
so
stimmt.
Schiffe
wir sind aus diesem Radiohafen ausgelaufen.
Oh Gott.
Und haben diese Heimatgeschichten eingeholt von Leuten, die zum Teil auch sagen, sie wollen das gar nicht, wollen diesen Begriff gar nicht nutzen, aber diese verschiedenen Geschichten einzuholen und damit den Horizont halt auch irgendwie ein bisschen zu weiten.
Ist dein Horizont jetzt erweitert?
Definitiv im
Das Oder. Wurde natürlich auch Zeit, Julius
ja.
Stucke.
Ja.
Mein Horizont auch. Wir haben Geschichten gesammelt und haben aber ja schon eine Frage gehabt. Ne? Warum gibt es Leute, die sagen, eure Heimat ist unser Albtraum? Und ob die jeweiligen Begründungen dafür so nachvollziehbar sind, das glaube ich, kann man sich, wenn man die Gespräche hört, dann eben nochmal wirklich überlegen, warum Leute irgendwie sagen, ey, das funktioniert überhaupt nicht, euer komisches Konzept. Und warum es da natürlich auch so ein Ihr und Wir gibt.
Ja.
Das ist die einzige, da könnte man nochmal eine Folge machen, weil natürlich eigentlich wir festgestellt haben, dass Heimat eben auch was Ausschließendes hat. Eure Heimat ist unser Albtraum, bedeutet aber auch eine Ihr-und-Wir-Situation. Das ist vielleicht auch der Status quo, in dem wir jetzt gerade sind und in dem halt all diese Dinge wieder und wieder und wieder besprochen werden sollten.
Und eine Frage, die natürlich am Ende auch offen bleibt, ist die, wollen wir der Heimat als Begriff überhaupt ein Zuhause geben? Also wollen wir diesen Begriff nutzen? Wollen wir ihn neu und vielleicht positiv, vielfältig anders besetzen? Oder wollen wir ihn eben lieber nicht mehr benutzen? Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was ja jeder einfach für sich an der Stelle entscheiden muss, können wir nicht beantworten.
Eben, weil wer ist wiederum dieses Wir, Julius? Also ich bin Christine Watti und wer bist du?
Ich bin Julius Stucke. Wir sind in diesem Fall das Wir gewesen.
Richtig, das stimmt. Wir waren ein Wir für heute und ihr könnt uns schreiben. lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de heißt unsere Adresse jetzt. Hätten wir nicht ein Rätsel oder irgendwas machen müssen? Oh, machen wir nächste Woche. Okay,
genau,
Woche gibt es ein Quiz.
Und wir sammeln aber trotzdem natürlich auch vielleicht eine Antwort auf die Frage, wie ihr denn dazu steht. Ja? Wollt ihr diesen Heimatbegriff positiv neu besetzen oder lieber wegsortieren?
Genau. Denkt mal drüber nach. Und schönen Tag und schöne Nacht und was auch immer. Tschüss.
Tschö. Und noch ein letzter Blick von diesem Dach. Würdest du sagen, wenn es irgendwo besser ist in irgendeine Richtung, dann wo?
In uns drin.